Ich wiederhole die Frage, oder? Die Frage, ich habe gesagt, dass Subjekte in der Krise gezwungen sind, widersprüchlich zu handeln und ob ich das erklären könne. Zum Beispiel ein zurzeit unglaublich prominentes Beispiel ist die Frage, wie Deutschland in Bezug auf Griechenland sich verhalten soll. Auf der einen Seite könnte man sagen, das ist ein Konkurrenzverhältnis zwischen Nationalstaaten. Deutschland, beziehungsweise nicht nur Deutschland alleine, aber Griechenland ist in der Konkurrenz niederkonkurriert worden. Und das Ergebnis davon sind Besitztitel an Sachkapital in Griechenland oder griechischem Sachkapital, je nachdem wie vermittelt diese Besitztitel sind. Gleichzeitig gibt es einen Entwertungsdruck ökonomisch, den die deutsche Politik, weil sie im Konkurrenzverhältnis die Stärkeren sind, versucht in Griechenland abzuladen. Über das normale Konkurrenzverhältnis hinaus, was sich eben durch Widersprüche entwickelt, so ist es im Kapitalismus, gilt es jetzt aber eben gleichzeitig Griechenland noch weiter zu ruinieren, weil die Entwertung in Griechenland stattfinden soll und den deutschen Besitz an diesem griechischen Kapital zu retten, was ein unmittelbar widersprüchliches Verhältnis auf der Seite eines Subjekts ist. Also wenn man jetzt die Politik zu einem Subjekt macht, das ist natürlich nochmal unterteilt. Und ein solches unmittelbar widersprüchliches Handeln ist meines Erachtens krisenspezifisch. Dass irgendwie in der Konkurrenz anerkannt wird, dass man nicht alles gewinnt, sondern andere Verluste haben, weniger Profite und so weiter, das ist problemlos mit dem kapitalistischen Alltagsverstand zu bewältigen, aber diese Situation ist es nicht. Und das tritt in der Krise dauernd auf. Ist das?
Soweit ja. Vielleicht noch ein Beispiel, was ein bisschen auf einer individuellen Ebene stattfindet, statt auf einem riesigen Staatssubjekt.
Zum Beispiel diese Geldesoterikerinnen und ihr Problem, dass der Zins das Problem überhaupt ist und so weiter. Sagt ihr das irgendwie was?
Ja.
Diese Leute haben auf der einen Seite die Idee, das ganze Problem besteht im Zinsnehmen. Sie haben meistens, oder man könnte sagen, da gibt es einen Erfahrungshintergrund, die Leute sind mal mit irgendwelchen Krediten gescheitert oder so, sitzen auf irgendwie großen Problemen in ihrem Häuschen oder so. Und sie behaupten das jetzt in einer Situation, in der die Zinsen unglaublich niedrig sind. Und stellen sich dann die Frage, natürlich können sie da nicht unmittelbar handeln, also das ist ja mehr an dieses Subjektstatus beraubt sein, aber sie stellen sich die Frage, was soll der Staat jetzt machen? Soll der Staat überhaupt den Wert ihres Geldes retten oder soll die Entwertung, die zu den niedrigen Zinsen führt, fortgeschleppt werden? Das ist auch ein unmittelbar widersprüchlicher Wunsch. Da kann man sich keiner Position anschließen, weil diese Position existiert nicht. Man kann sie nicht als einzelne Position formulieren. Also man kann nicht Interessen wahrnehmen in dieser Situation.
Gut, dann
da hinten auch noch.
Ja, ich hätte einmal gerne noch erklärt, hier Punkt 2 von Roger Poston, der nicht den täglich antijüdischen Vorteil verwechselt werden darf, dass du das mal erklärst, was damit gemeint ist. Und dann bin ich ein bisschen verwundert, du hast vorhin so einen geschichtlichen Abriss gemacht, wenn ich mich recht entsinne, ich habe mitgeschrieben, bei dir kam niemals das Wort Verschwörungsdenken vor. Verschwörungsglauben, du hast die Protokolle der Weisen von Zion, das neben Mein Kampf und die Bibel, meistverkaufte Buch, erwähnt, was in Ägypten verfilmt worden ist und oder da im Fernsehen als Soap in den letzten Jahren lief, wo es bei jeder Konferenz zum Thema Antisemitismus immer wieder darum geht, wo es Bücher zu gibt, wo es immer extra Konferenzen zu gibt. Fand ich, also überhaupt der gesamte Verschwörungskomplex, der ja ein zentrales Strukturmerkmal des Antisemitismus ist, kam überhaupt nicht bei dir vor, fand ich merkwürdig bedenkenswert. Aber du könntest ja erstmal anfangen, mir hier die These oder das zweite Zitat zu erklären. Das wäre dann.
Kannst du es nochmal? Warte, was muss ich mir hier die Reihenfolge, weiß ich nicht auswendig. Genau, mit dem Antijüdischen. Also ich sage meine Interpretation, was Poston damit sagen wollte.
Lies es doch nochmal vor.
Genau, ich lese es nochmal vor. Der moderne Antisemitismus, der nicht mit dem täglichen antijüdischen Vorurteil verwechselt werden darf, ist eine Ideologie, eine Denkform, die in Europa im späten 19. Jahrhundert auftrat. Sein Auftreten setzt Jahrhunderte früherer Formen des Antisemitismus voraus. Und ich stelle mir diese Differenz so vor, dass es permanent im Alltag diese Vorstellungen gibt, die Juden können besonders mit dem Geld umgehen, wenn man mal schlecht gelaunt ist irgendwie und irgendein irgendwie Geschäfteinhaber jüdisch ist, dann äußert man das als Ressentiment, danach ist es wieder weg und so weiter. Und dass sowas gesellschaftlich handlungsleitend wird, ist ein Unterschied dazu. Und diese Denkform, die dieses Handlungsleitende, also da eben, dass es in die Organisation des Staates übergeht, in die Organisation von Parteien und sowas, ist eine zusätzliche Ebene. Und diese zusätzliche Ebene ist diejenige, die zur Krise im Verhältnis steht. Die antijüdischen Vorurteile werden eingebaut da rein. Ich glaube, da würde auch Poston nicht widersprechen. Sie tragen das aber nicht. Und trotzdem kommen sie natürlich im Alltagsdenken vor und auch im latenten Zustand. Also das hat nichts mit dieser Differenz von latent manifest zu tun. Die gibt es immer. Die sind aber nicht etwas, wo Leute permanent drauf fixiert sind, wo sie ein Buch drüber schreiben oder so. Und zum Verschwörungsdenken. Natürlich ist das ein Verschwörungsdenken, das ist klar. Was meines Erachtens einfach nur daraus abzuleiten ist, dass diese Frage, irgendwo muss dann auch eine andere wirksame Macht sein, weil ich mir gerade keine Handlungsfähigkeit vorstellen kann und irgendjemand muss diese Handlungsmacht haben, also muss diese Übermacht geben und das verleitet dann sehr schnell dazu zu suchen, welche Personen denn alle dazugehören, die sie ausüben. Und warum die Protokolle der Weisen von Zion jetzt irgendwie ein besseres Beispiel sind als die ich genannt habe, weiß ich nicht.
Es geht nicht um besser, also, aber du hattest eine ziemlich vollständige Aufzählung dieses Ablaufs, der Chronologie. Und die sind ja um die Jahrhundertwende entstanden. Gibt es ja auch, wie gesagt, Konferenzen, Bücher und so weiter. Hätte ich noch mit reingebracht.
Okay, ja, dann an der Stelle, wo der Zusammenhang von Oktoberrevolution, totalitär werden des Antisemitismus, ist das klar. Hätte ich erwähnen können. Ich habe aber nicht auf Vollständigkeit geachtet. Es gibt da noch unglaublich viel mehr, sondern ich habe geachtet auf, was sind die markanten Umbruchpunkte.
Ja, das ist schon sehr
genau. Ja, okay.
Kannst du mal nächstes Mal mit reinnehmen.
Okay.
Ja, ich hatte die Frage, du hattest von der Isolationszeit, dass das keine größere Bedeutung hat. Ich hatte aber jetzt gerade bei dieser Biografie von dem Werner Schrodem. Da wurde genau diese Rolle 1923 als einer der zentralen Momente gezeigt bei dieser Durchsetzung des Antisemitismus. Da gab es ja auch das erste größere Pogrom in den Lachen 1918. Und deswegen wundert mich, dass du meintest, die Inflationszeit hat kaum eine Bedeutung. Zumindest in dieser Biografie von dem damaligen KPD-Politiker Werner Schule, der war ja damals am linken Flügel und da gibt es halt ein Kapitel, wo der genau in dieser Zeit auch gegen den Antisemitismus und so, der das damals ausweist und das genau auch so
okay.
Verbunden hat mit der Inflation, dass die eigentlich seine These stützen würde. Also da gibt's
Okay, also da ist mir nichts drüber bekannt. deswegen habe ich das so gesagt, aber das kann schon passen.
Ich wüsste gerne, also könntest du vielleicht Wert und Wiese nochmal genauer definieren? Ich weiß, das ist jetzt irgendwie zurück zu Adam und Eva, aber ich habe mir die ganze Zeit überlegt, du sprachst die ganze Zeit vom modernen Antisemitismus und hast direkt Bezug genommen zu vorherigen Phänomenen. Und ich habe versucht, eine Piazza di Santa im 15. und 16. Jahrhundert in Spanien einzuordnen. Ist denn das da möglich? Funktioniert das? Wenn man irgendwie so einen, ich nenne das modernen Begriff, Krise und Wert verwendet für sowas, aber ich meine, also nach Henry Torres spricht man davon, was ist mehr Antijudaismus? Kann man das irgendwie zusammenbringen? Funktioniert das?
Vermute jetzt erstmal eher nicht, bin mir nicht ganz sicher, worauf du rekurrierst. Mir sind diese, es gibt so eine Argumentation, dass das erste Moment des Rassenantisemitismus in dem Problem von Antisemitinnen entstanden ist, dass sich spanische Juden taufen sollten, dass das erstmal, also was erstmal ein Assimilationsgedanke ist und man dann immer nicht sicher war, sind die jetzt irgendwie wirklich ernsthaft und mit vollem Herzen Christen oder sind sie immer noch versteckte Juden? Ist das der Kontext, den du meinst, oder?
Ja, also irgendwie, das ist eigentlich nur die Applikationsweise. Irgendwie, Piazza del Sangre bedeutet, dass Altchristen, sie nannten sich Altchristen, gegen Neuchristen, das waren irgendwie vor fünf Generationen zuvor zwangskonvertierte Juden, also Leute, die irgendwie wahrscheinlich gar keine Ahnung mehr hatten, dass sie irgendwann mal Juden in der Verwandtschaft hatten. Und denen hat man aber das Jüdischsein zugeschrieben. Und es gab dann entsprechende Gesetze, die dafür gesorgt haben, dass diese Neuchristen, so wurden die Zeiten, nicht aufsteigen konnten in höhere Ränge. So, also, und das war staatlich sanktioniert. Und da wurden Blutnachweise und alles Mögliche gefordert. Und also so, wie soll ich sagen, diese sogenannten Altchristen haben durchaus eine Bedrohung wahrgenommen. Also, ich sage ja, konstruierte Bedrohung wahrgenommen und haben dadurch irgendwie diesen rassischen Antiplaismus konstruiert. So, und die Argumentationsweise ist genau das, was du gesagt hast, aber tatsächlich ist das eine institutionalisierte staatliche Sache gewesen.
Ja. Also wenn das tatsächlich die gleichen Formen sind, dann stimmt meine ganze These nicht. Ich weiß aber zu wenig darüber, um die jetzt zu verteidigen oder zu sagen, sie stimmt nicht. Bin aber jetzt zum Beispiel skeptisch, weil du sagst, die haben Blutproben gefordert. Mit welcher Medizin haben sie das gemacht? Also sozusagen alle Naturbeherrschungsformen, die das in der Rassenbiologie ermöglicht haben in Tüdelchen, die gab es ja noch gar nicht. Also deswegen bin ich ein wenig verwirrt.
Piazza del Sangre bedeutet die Reinheit des Blutes. Also so, das ist eine direkte Übersetzung und das ist eine Blutlehre. Es geht auch auf die Säftelehre aus der Antike und dann tradiert das Mittelalter weiter. Und also es ist nur eine Argumentation. Ja, das hat irgendwie, wie soll ich sagen, keine biologische, medizinische Basis, wie man das irgendwie für modernen Antisemitismus konstruieren könnte oder sowas. Sondern das ist eher eine mythische Erzählung oder so. Aber die Mechanismen sind dieselben und also der Begriff Rasse zum Beispiel taucht da schon auf. Und deswegen war meine Frage, wie kann denn die Krise und der Wert verstanden werden? Vielleicht kann man das irgendwie sozusagen übersetzen, dass es auch auf diesen Fall zutrifft.
Ich vermute, dass das nicht geht. Sonst würde meine Vorstellung von der Entwicklung des Kapitalismus, die wäre dann eine andere.
Aber gleich darf ich mal rausfällt aus diesem ganzen Antisemitismus-Theorien, und der von mir mehrmals erwähnte, Leon Goldeck auch ganz zentral in seiner Geschichte des Antisemitismus, die sephardischen Juden in Spanien eben behandelt. Und diese Estatutus de la Piazza del Sangre, das sind Statuten der Blutreinheit, die man schon Mitte des 15. Jahrhunderts einführt und die dann eben für Ritterorden, für die Jesuiten beispielsweise, für Dominikanerorden vorgesehen sind. Und das fällt dann immer aus sämtlichen Antisemitismus-Theorien raus, weil das ist ein rassistisch argumentierender Antisemitismus, das ist nicht mehr der alte Antijudaismus, weil eben auch die Taufe diese sephardischen Juden, diese Neuchristen nicht schützt. Also es ist eben nicht nur eine Argumentation, sondern ich meine, das ist praktisch, die praktische Konsequenz, dass 1492 eine halbe Million Juden verlassen und ein paar Jahre später ein paar 10.000 Juden Portugal verlassen müssen. Also das ist eigentlich der Beginn der großen Wanderung der Juden, der sephardischen Juden in die islamischen Länder.
Und wolltest du das gleiche sagen?
Das ist die Frage, ob es einfach eine sehr moderne Form der Bevölkerungspolitik oder so ist, weil die Moristen, also die Mauren, die zwangskonvertiert wurden, die wurden dann halt eben 200 Jahre später aus Spanien vertrieben. Aber die Ideologie gegen die Neuchristen war halt schon wesentlich stärker. Und das führte eben langfristig gesehen auch zu großen ökonomischen Verwerfungen auf der Iberischen Halbinsel. Das hatte schon dieses irrationale, höchst in hohem Maße irrationale Moment des modernen Antisemitismus.
Bin mir gerade unsicher, ob wir uns einig sind, worauf es ankommt. Also in meiner Darstellung kam es ja immer auf die Vorwurfsstruktur an. Und dem abstrakt werden und diesem Vorwurf sich selbst nicht glauben und so weiter. Und davon habt ihr beide jetzt gar nichts gesagt, sondern ihr habt einen Moment von Bestimmungsversuch, wer jüdisch ist, analogisiert mit der Rassenbiologie. So, wo ich mich dann fragen würde, aber wie gesagt, ich kann das nicht beantworten, wo ich mich fragen würde, ist das eine Rückprojektion mit dem Begriff der Rasse? Also, weil man könnte auch erstmal religiöse Vorstellungen von wer stammt von wem ab und so weiter begucken und ob das da nicht viel mehr mit zu tun hat. So würde ich an die Frage herangehen. Aber wie gesagt, ich kann auch nicht sagen, stimmt nicht oder so.
Ja, also im Grunde zieht meine Frage in eine ähnliche Richtung. Es geht um die vormodernen Formen von Antisemitismus, die ja immer noch gültig sind und immer noch virulent sind. Und zwar gerade im letzten Sommer, da hat es ja bei den antisemitischen Ausschreitungen in Deutschland ja keinen, also die zentrale Lösung der antisemitischen Ausschreitungen in Deutschland war ja Kindermörder Israel, also eine Form von Ritualmordlegende. Und die Frage ist, was hat das jetzt mit dem Krisenbewusstsein, mit einem veränderten Krisenbewusstsein zu tun? Also ich sehe nicht so wirklich, dass die Leute jetzt irgendwie einen Vorwurf an Israel konstruieren, dass sie Souveränität ausüben, sondern das scheint eigentlich immer noch der alte Antisemitismus zu sein, der aus der Spätantike stammt und der sich immer wieder reproduziert. Und ich sehe den Zusammenhang noch nicht so richtig und würde mich fragen, wie du das jetzt in dem Fall der anti-israelischen Ausschreitung im letzten Sommer bewerten würdest.
Das sehe ich so, dass sämtliche Ressentiments und Affekte und so weiter in dem Latenzzustand natürlich tatsächlich erhalten bleiben. Also es ist kein Abwechseln des komplett Austauschen des Antisemitismus, sondern dieses Moment des Manifestwerdens ist immer das historisch Neue. Das muss ich an was historisch Neuem darstellen können oder sowas. Und dann sind alle alten Bilder sofort wieder da. Also auch die Verbindung mit Geld und so weiter hat man ja auch dauernd. So, die gibt es alles. Die sind aber nicht mehr in dem Sinne Formen, sondern die sind... Also da,
der ganze Schlamm wird wieder auf.
Sozusagen, genau. Also es gibt irgendwie ganze Schichten psychischer Geschichte, die dann aber, wenn sie einmal latent geworden sind, sind sie Momente des nicht kollektiven Unbewussten, wie das bei Kurz ist, sondern des individuellen Unbewusstens in der Familiengeschichte, in wo auch immer, und dann kommen die alle wieder. Aber ich will nicht erklären, warum die alle wieder kommen und so weiter, das ist Psychodynamik, sondern ich will den Zusammenhang der Krise nur in diesem Moment von, es gibt etwas, was völlig außerhalb des Antisemitismus liegt, nämlich das Ökonomische, das Entstehen der Krise, das hat keinen antisemitischen Grund oder sowas. Und dann gibt es einen Berührungspunkt und dann ist der Antisemitismus wieder manifest. So ungefähr will ich das Bild beschreiben. Also da widerspricht sich nicht, dass diese alten Ressentiments wieder auftauchen. Nur es ist falsch darauf in der Kritik mit, das ist doch wieder ein altes Ressentiment und mach doch mal was Neues oder sowas zu reagieren, weil das der Grund für das Wiederauftauchen, den hat man damit verfehlt. So will ich nur argumentieren.
Aber kurze Anmerkung, also einmal ist diese Parole Kindermörder Israel nicht letzten Sommer aufgetaucht, die ist in jedem Kurztag seit Jahren
immer. Ja.
Und außerdem gibt es diesen Film Sarah Blues Eyes, den kann man sich bei YouTube angucken, wo es darum geht, dass halt für ein kleines jüdisches Kind, ein palästinensisches Mädchen, die Augen rausgenommen werden und so weiter. Der ist da auch in den arabischen Ländern auch als Fernsehsendung gelaufen, wie auch Protokolle. Wenn man auf Konferenzen zu dem Thema geht, kriegt man solche Sachen auch geboten, da werden die halt thematisiert, aber es ist natürlich auch, das wird dann viel zu wenig auch weiter thematisiert, dass das dort vor Ort im arabischen Räumen dann auch in den besten Fernsehsendungszeiten dort tradiert gesendet wird, damit die Leute diese Rotze auch reproduzieren.
Ich hätte da zwei Punkte. So eins, wo ich nicht ganz nachvollziehen kann, was du jetzt mit Latenz meinst. Weil aus einer gewissen Perspektive betrachtet würde ich behaupten, sei es der israelischen Staatgründung, ging auch immer dieser Mythos Nakba einher und nicht nur im linken Antisemitismus, würde ich sagen, gab es niemals eine Latenzphase. Der Antisemitismus ist in auch antizionistischer Art und Weise immer sehr manifest hervorgetreten. Aber das jetzt aus meiner Wahrnehmung, das würde ich als Manifest bezeichnen. Da würde ich einfach in den Begriff Manifest und Latent etwas stärker einzuschränken, so Verständnis. Und ja gut, nee, zweite Frage ist länger. Ich belasse einfach dabei.
Ja, nein. Also es gibt irgendwie eine Besonderheit in dem, was dann sekundärer Antisemitismus heißt, was aber sehr speziell auf Deutschland und deutschsprachige, also Deutschland und Österreich meines Erachtens bezogen ist. Aber ich finde schon, man muss realisieren, ich weiß nicht, zum Beispiel 95 die Walser-Debatte. Wenn man sich anguckt, was wegen einer Rede von Walser alles an Bücher und Doktorarbeiten geschrieben worden sind. Und das vergleicht mit irgendwie dem Auftreten von ähnlichen Äußerungen heute am laufenden Band. Irgendwie, und Günter Grass kriegt nicht halb so viele Doktorarbeiten und er hat nichts wesentlich anderes gesagt von der Qualität oder sowas. Also es gibt ein dauernd Antisemitismus-Debatten führen, was vorher nicht gemacht wurde. Also dieses, wir müssen immer wieder darüber reden, was jetzt mit dem Antisemitismus und den Juden ist, ist schon etwas, was einer Konjunktur unterliegt und ich wüsste nicht, dass das in den 60er Jahren so war. Also da würde ich schon sagen, ist es eine, da gibt es irgendwie eine große qualitative Differenz. Und selbst in dem, also ich erinnere mich noch, als das anfing mit den linken Antisemitismusdebatten, wurden die fast alle vergangenheitsbezogen geführt. Also die aktuellen antisemitischen Skandale waren relativ spärlich. Und das ist ab der 2001er Intifada sehr viel mehr geworden. Und zwar nicht nur innerhalb von linken Kreisen, sondern tatsächlich. Das macht die Öffentlichkeit in den Feuilletons. Und an sowas erinnere ich mich für die erste Hälfte der 90er Jahre nicht. Davor kann ich von keinen persönlichen Erinnerungen, also das muss ich aus Literatur nehmen. Und da gab es das meines Erachtens aber so auch nicht. Genau, 9-11 war ein Punkt. So und insgesamt, also das einfach mit, die Krise ist ja auch nicht erst seit 2008, genau, das sollte ich dazu sagen, sondern irgendwie, das ist der Crash gewesen. Die Krise ist natürlich seit Mitte der 80er Jahre und seitdem nimmt das zu. Also so, aber mit dem Manifestwerden des Crashs wird auch schon dann das Manifestwerden des Antisemitismus stärker klar. Aber Staaten außerhalb Europas sind natürlich die Kriseneinbrüche und die Staats- und Souveränitätsverfallprozesse schon älter. Das muss man auch im Hinterkopf haben.
Okay, dann doch kurz die zweite Frage, weil es passt, bezog sich hier nicht mehr auf den Begriff der Krise, weil mich klang es jetzt so, als wäre die 80er Jahre die Krise, beziehungsweise eine ökonomische Krise, ein qualitativer Umschlag, eine Krisenperiode, wo sich Antisemitismus neu manifestiert. Nur sind das die einzigen Krisenformen und auf welchen Raum beziehst du dich dann maßgeblich? Ich würde unterstellen, dass der Antisemitismus im nordafrikanischen Raum bzw. auch im asiatischen Raum ganz andere Krisenerscheinungen kennt. Ja. Ziehst du diese Krisen auch mit ein oder was genau ist eine Krisendefinition?
Habe ich heute jetzt nicht gemacht, aber müsste man tun. Irgendwie das Ganze. Die ganze Entkolonialisierung, antikoloniale Staatsgründung und Scheitern dieser Staatsgründungen ist eine Krisenerfahrung in dem Sinne, wie ich sie verstanden wissen möchte. Also da sind Subjekte entstanden und diese Subjekte sind mit der Entkolonialisierung und dem Scheitern als Subjekte losgelassen worden und ihnen wurde da, und gleichzeitig ist ihnen der Subjektstatus beraubt worden, wo es vorher in den antikolonialen Kämpfen drum ging. Also das würde ich schon tun, nur das habe ich natürlich jetzt hier nicht gemacht. Das.
Vielleicht noch eine grundlegende Frage, weil ich fand das so ein bisschen, sozusagen dieses Verhältnis von Logik und Historie, fand ich so ein bisschen äußerlich, um mal gemein zu reden, im Jargon gemein.
Und ja.
Aber ich glaube, das trifft dann auch so ein bisschen die Frage, was eigentlich vor der kapitalistischen Moderne stattgefunden hat. Weil, mir scheint es auch, und auch zu dem, worüber wir jetzt gerade eben diskutiert haben, wichtig zu sein, dass es halt eben, also gehört Marx spricht von der, von dem allgemeinen Eintreten der Krise oder die allgemeine Krise. Ich glaube sozusagen das Problem irgendwie, was so ein bisschen auch aus dem, was du vorher gesagt hattest, resultiert ist, dass du sozusagen in einer gewissen Weise dann den Kapitalismus doch als nicht krisenhaften, als wesentlich krisenhaften begreifst. Und ich glaube, also ich weiß nicht, ob das bei Posthorn als zentralen Punkt sozusagen, wo dieser Typ das einfach nicht versteht, was passiert, dass er nicht sieht, dass also Kapitalismus als Erweiterungs, als wesentlich sich erweiterndes Programm eben grundsätzlich etwas Krisenhaftes hat. Und deswegen auch sozusagen an verschiedenen Stellen unterschiedliche sozusagen Skalen, um mal positivistisch zu reden, von Krisenhaftigkeit irgendwie stattfinden und dass dann eben gerade in fernab von den kapitalistischen Zentren eine andere Krisendynamik schon durchschlägt, weil die ja, Wertvergesellschaftung eben an verschiedenen Stellen unterschiedlich schon krisenhaft ist, selbst wenn die allgemeine Krise eben noch nicht sozusagen durchgeschlagen ist, ich glaube mit durch so eine Dynamisierung sozusagen diese Wertverwertung, die eben halt nicht sozusagen logisch funktioniert, sondern eben in der Aneignung von mehr Wert, in der Aneignung oder in der Ausweitung sowohl zeitlich als auch räumlich, also auch geografisch. Erst wenn man das sozusagen dynamisiert, kommt man auf die Krisenhaftigkeit und dann auch auf die sozusagen irrational, wahnsinnige und Brutalität generierende Verarbeitungsform von dieser Krisenhaftigkeit.
Ich weiß nicht, ob ich dich ganz richtig verstehe. Das, was ich assoziiere mit dem, was du sagst, ist aber erstmal, was mich dann dazu führt, zu sagen, naja, wenn das alles schon krisenhaft ist, also wenn die Aneignung von Mehrwert irgendwie die Beschränkung einzelnen Kapitals durch das Kapital der Konkurrenz, wenn das schon krisenhaft ist, dann frage ich mich, warum der Kapitalismus überhaupt jemals entstanden ist, sondern zwar kann ich sagen, die Widersprüche, die in der Krise eskalieren, die hat der Kapitalismus immer. Da kommt eben, das sagte ich ja mit, da kommt nichts Äußeres hinzu. Aber dass diese Widersprüche nicht mehr zum Motor der Aneignung werden, sondern zum Scheitern der gesamten sehr schnell dann Geldbeziehungen und so weiter werden. Das ist ein historischer Wechsel, den muss ich in Zeiten abgrenzen können voneinander. Sonst hat der Krisenbegriff auch keinen Sinn. Sonst kommt man zu so Begriffen wie Krise ist immer, wenn Leute nicht selbstbestimmt organisieren können, wie sie ihren Reichtum produzieren oder so, was es ja gibt. Also der Kapitalismus ist die Krise, solche Slogans gibt es ja. Die machen meines Erachtens keinen Sinn. Man verfehlt sowohl den Begriff der Akkumulation als auch den Begriff der Entwertung. Und das sind Gegensätze im historischen Ablauf.
Ich meine, das Zentrale, also, und ich glaube, das ist auch ein zentrales Problem sozusagen der fundamentalen Wertkritik, dass man sozusagen diesen Widerspruch von Kapital und Arbeit mit guten Gründen, weil er sozusagen auch auf der Phänomenebene nicht mehr durchgeschlagen ist in den letzten Jahrzehnten, im letzten Jahrhundert, in einer gewissen Weise müsste man länger darüber diskutieren, was das bedeuten soll, aber dass man diesen Widerspruch in einer gewissen Weise hat rausfallen lassen und das Großartige dann kurz, glaube ich, ist es gerade, dass er sozusagen die Gewalt auf einer anderen Ebene wieder reinholt. Aber die Krise besteht erstmal darin, dass der einzelne Mensch nichts zu essen bekommt, wenn er nicht mitmacht. Und die Gewaltdrohung ist das Vermittelnde. Also zwischen der ständigen, der wesentlich logischen Krise des Kapitalismus und dem Reproduktionsprozess der Menschheit, der eben kapitalistisch vermittelt ist. Und der Punkt der Krise ist nicht der, wo man anfängt, sozusagen unmittelbar widersprüchlich zu handeln, obwohl es das auch ist, sondern mir scheint es vielmehr zu sein, dass man, selbst wenn man alles investieren will, selbst wenn man sich vollkommen zugrunde richten will, dass es nicht mehr geht, weil es reale Probleme gibt, die sozusagen den eigenen Handlungsspielraum übersteigen. 16 Stunden am Tag arbeiten tue ich, wenn ich sonst nichts zu essen bekomme, weil die gesellschaftliche Form mir den Ausschluss sozusagen konstitutiv gemacht hat. In dem Moment, wo ich aber keinen Job mehr bekomme, selbst wenn ich 16 Stunden arbeiten will, dann komme ich in eine Krise, also jetzt auf individueller Ebene gerechnet.
Also da vermischst du meines Erachtens das, was ich unter negativer Totalität verstehen würde und Krise. Negative Sozialität ist das ist von Anfang an, das ist die Trennung von den Produktionsmitteln, das ist irgendwie die Spaltung, auch die Aufspaltung des Individuums und so weiter. Aber Krise ist das noch nicht.
Aber, also ich glaube, dass
das... Wir können das jetzt nicht ausdiskutieren, also insofern...
Solange kein anderer...
Naja, das können wir mal gucken.
Also nee, ich dachte auch wegen dieser, also wegen der Frage sozusagen zu Spanien. Also das Problem sozusagen, was mir in Spanien, ich kenne mich da leider nicht gut genug aus, aber ein bisschen habe ich mich damit beschäftigt. Ein Punkt dabei ist sozusagen der, also was man auch aus den mittelalterlichen Darstellungen sozusagen von den Juden rausfinden kann, ist gerade eben der Schein sozusagen des Gelingens von Gesellschaft. Und dass sozusagen dieses Gelingen, dass der Einzelne in Ruhe gelassen wird, solange er mitmacht, dass dafür sozusagen die anderen daran schuld sind.
Aber das passiert doch nicht mehr. Du kannst doch den Wunsch haben, heute mitzumachen. Du kannst dich auch total anstrengen nach allem, was gefordert wird. Und trotzdem funktioniert es nicht. Dieses Moment ist doch eine qualitative Differenz. Also wenn irgendwie sämtliche Banken der Welt von der Pleite gleichzeitig bedroht sind, wo du jetzt nicht unterstellen kannst, dass die irgendwas aus widerständischen Gründen falsch gemacht haben im Sinne des Mitmachens oder sowas, dann muss man doch irgendeinen eigenen Begriff dafür haben, dass das eintreten kann, als irgendwie nur die Frage, sind die bereit mitzumachen? Die sind bereit mitzumachen. Mindestens.
Aber also ich wollte auch nicht sagen, dass das Gleiche ist, sondern also das Scheitern des Allgemeins, also der Vergesellschaftung, die eben gerade vormodern, und in Spanien gab es eben diese Züge zur Modernität hin, aber gerade da eben auch, ich wollte gar nicht sagen, dass das wesentlich das Gleiche ist. Ich wollte nur auf einen sozusagen identischen Punkt hinweisen, um davon ausgehend auch eben, also den Bruch dann eben tatsächlich verweisen zu können oder überhaupt darüber nachdenken zu können, dass es da in einer gewissen Weise eine Form von totalitärer Vergesellschaftung gab, die auch etwas Präkapitalistisches hatte, aber das war sicherlich nicht das Zentralste. Aber dann im Kapitalismus natürlich etwas anderes stattfindet, wo dann eben das Subjekt als eben meinetwegen auch beraubtes Subjekt eben in eine ganz andere Dynamik und Widersprüchlichkeit reingerissen wird, wodurch dann natürlich andere sozusagen auch Phänomene, also die gesamte Frage vom modernen Antisemitismus und so weiter und so fort, die so schön auch dargelegt, dass genau da dann auch greifen wird.
Ich hätte noch ganz kurz zwei kleine Ergänzungen. Ganz kurz, also einmal zu dem Komplex, wo du das Geldesoterikerin nanntest. Also Willem Maher war ja auch zeitweise Anarchist und Gesell und Proudhon auch Anarchisten, Antisemiten. Ich bin zwar ein Anhänger der Idee der herrschaftsfreien Gesellschaft oder Ordnung ohne Herrschaft, naja, trotzdem wage ich es immer irgendwie darauf hinzuweisen, dass es da auch was zum Aufzuarbeiten gibt. Und da gibt es ja glücklicherweise jetzt seit letztem Jahr den ersten Teil eines Buches, das sich mit Anarchismus und Antisemitismus auseinandersetzt. Und der zweite Teil kommt ja auch demnächst vielleicht bei den nächsten linken Buchtagen wieder. Und das andere war der Komplex Karl Schmidt. Da hat der Lutz Hachmeister mit einem Kollegen vor 5 Jahren in der FAZ geoutet, dass Rudolf Augstein ja mit Karl Schmidt in Kontakt getreten ist und dass er bis zu seinem Tode dann der persönliche Berater von Rudolf Augstein war. Und Martin Walser hattest du genannt, das ist ja der leibliche Sohn, heißt ja Jakob Augstein von Martin Walser, und er ist ja der rechtliche Sohn von Jakob. Da kommt dann wieder einiges zusammen. Das ist jetzt keine Verschwörungstheorie, ist einfach nur ganz interessant. Ist ganz interessant, wenn man solche Verhältnisse einfach mal auch beim Namen nennt.
Er kann nichts dafür, dass er Sohn ist.
Ne, kann er nichts dafür. Ich hab's doch trotzdem immer nur erwähnt, dass der einfach nur... Entschuldigung, der kann nichts dafür.
Ja, schau, du stehst
da nicht. Genau.